Der ASTV-Podcast. Ihr wöchentlicher Überblick zu den wichtigsten Entwicklungen im Steuer- und Wirtschaftsrecht. Mit Dietrich Loll.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Mein Name ist Dietrich Loll und an meiner Seite, wie schon seit über 50 Folgen jetzt, mein Kollege Steffen Pasler von den ETL-Rechtsanwälten aus Rostock. Hallo Steffen.
Hallo Dietrich.
Ja, schön, dass du wieder dabei bist. Wir haben auch schon wieder ganz viele Themen mitgebracht. Und in unserem aktuellen Blog, da hatte ich ja das letzte Mal versprochen, dass ich noch etwas zum Evaluierungsbericht des Bundesfinanzministeriums erzählen wollte, indem es um das Gesetz zum Schutz vor Manipulation an digitalen Grundaufzeichnungen geht, vor allem die Paragraphen 146a und 146b AO. Da hatte nämlich der Gesetzgeber der Finanzverwaltung aufgegeben, doch mal zu schauen, sind denn die geplanten gesetzlichen Instrumente so in Ordnung? Hat sich das alles so bewahrheitet, wie man das gedacht hat und. Da hat also das BMF eine ganze Menge Informationen jetzt von den Ländern bekommen und die versucht zu verarbeiten und einen Bericht daraus zu machen, der viele, viele Seiten lang ist. Ich habe Ihnen mal so ein paar Zahlen mitgebracht, damit man sich da so reinfühlen kann. Also es geht vor allem um Kassen, um elektronische Kassen und was jetzt also die Finanzverwaltung damit gemacht hat. Die Finanzverwaltung hat als ein Instrument die sogenannte Kassennachschau und da sind im Jahre 2023 ein bisschen über 15.000 Kassennachschauen in ganz Deutschland durchgeführt worden und im Jahre 2024 rund 19.000. Das ist jetzt aus meiner Sicht noch nicht so eine wahnsinnig beeindruckende Zahl bei 16 Bundesländern und 365 Tagen, an denen man grundsätzlich gucken könnte, aber immerhin, das Instrument wird genutzt. Und dann ist ja die nächste Frage, was ist denn so eigentlich an Fehlern aufgefallen oder gab es überhaupt Fehler? Also es gab tatsächlich einen großen Teil, wo es gar keine Beanstandung gab. Das war so immer um die 6 beziehungsweise im Jahre 2024 7.000 Fälle, in denen es keine Beanstandung gab. Wenn es dann aber Beanstandung gab, dann waren das tatsächlich Verstöße gegen die Ordnungsmäßigkeit der Kassenaufzeichnung. Da ist also irgendwie diese elektronische Kasse falsch bedient worden, aus welchem Grund auch immer. Das waren im Jahr 2023 ungefähr 4.000 Fälle und im Jahre 2024 ein bisschen über 5.000 Fälle. Es gab tatsächlich dann auch Verstöße gegen die Belegausgabepflicht. Das war immer so um die 2.000 mal so, dass dann also tatsächlich die Belege nicht ausgegeben wurden. Und ansonsten, dass die sogenannte TSE, also die technische Sicherheitseinrichtung, nicht funktioniert hat oder gar nicht erst vorlag, war auch immer so um die 2.500 Mal. Das waren so die größten Fehler bzw. Beanstandungen. Ja, und was ist daraus gemacht worden? Also zum Teil wurde dann direkt zur Betriebsprüfung übergegangen, beziehungsweise zur Umsatzsteuersonderprüfung. Das war aber gar nicht so der größte Teil. Größer war eher, dass dann diese Fälle für spätere Betriebsprüfungen oder Umsatzsteuersonderprüfungen vorgemerkt worden sind. Dass man also irgendwann schon damit noch rechnen muss, dass dann ein Prüfer vorbeikommt und sich das ein bisschen genauer anguckt. Aber leider haben viele Länder dann in vielen Fällen gar keine Angaben gemacht, was daraus dann am Ende geworden ist, sodass das alles eher so kleinere und oberflächliche Zahlen sind. Aber ich denke, die Tendenz ist so richtig, gleich Betriebsprüfung bzw. unsere Steuersonderprüfung oder eben eine entsprechende Vormerkung. Ja, und dann kommen wir schon zu dir, Steffen. Du hast was aus dem Arbeitsrecht mitgebracht.
Ja, im Prinzip ist das, haben wir ja eigentlich über fast alles schon gesprochen. Jetzt kann ich nur Vollzug melden über das, was tatsächlich zum 1. Januar dann in Kraft getreten ist. Es gibt auch einige, wenn auch kleinere Erleichterungen. So ist der Umlagesatz für Insolvenzgeld auf 0,15% abgesenkt worden, die Winterbeschäftigungsumlage auf 1%. Das wird vor allen Dingen Baubetriebe freuen, wenngleich das auch nur ein kleiner Tropfen auf den heißen Stein ist. Dann die Bezugsdauer für Kurzarbeitergeld ist, man muss ja schon sagen, mal wieder auf 24 Monate verlängert worden. Das hatten wir ja zu Corona-Zeiten auch schon mal. Was wichtig ist, bei der Anwerbung von Arbeitnehmern gibt es eine Änderung in § 45c Aufenthaltsgesetz. Das heißt, der Arbeitgeber ist verpflichtet, diese Arbeitnehmer auf die Informations- und Beratungsangebote hinzuweisen, und zwar in Textform. Spätestens am ersten Arbeitstag muss er eben diesen Hinweis geben. Ja, dass der Mindestlohn angehoben worden ist auf 13,90 Euro, das sollte sich eigentlich rumgesprochen haben. Dietrich, das steht in der Mindestlohnanpassungsverordnung. Da hattest du ja schon gezählt, das sind 32 Buchstaben. Ja, und für die älteren Arbeitnehmer gibt es auch eine frohe Botschaft. Das Anschlussverbot bei sachgrundlosen Befristungen ist aufgehoben. Also wer in seinem Unternehmen bis zur Regelaltersgrenze gearbeitet hat, kann zukünftig auch in diesem Unternehmen dann auch mit einer Befristung, ohne dass es einen sachlichen Grund dafür gibt, weiter beschäftigt werden.
Ja, vielen Dank. Also Mindestlohnanpassungsverordnung ist ein wahnsinnig tolles Wort. Wer nochmal richtig zählen möchte und ob es stimmt, dass es 32 Buchstaben sind, kann sich gerne nochmal melden. Ansonsten von mir noch eine Mitteilung zur Mietpreisbremse. Da möchte der Bundesrat vor allem nachschärfen. Das hat er mal mit auf den Weg gegeben, denn die Mietpreisbremse kann ich vor allem durch zwei Instrumentarien umgehen. Einmal, dass ich meine Wohnung möbliert vermiete und zum anderen, dass ich das Ganze über Kurzzeitvermietung mache. Und das hat eben dann jetzt der Bundesrat gesehen, sieht auch, dass das dann eben Schlupflöcher sind und die sollen geschlossen werden. Ist aber erstmal nur ein Plan des Bundesrates. Sie wissen, das Ganze muss erstmal durch die gesetzgeberischen Mühlen und dann gucken wir mal, ob denn das tatsächlich so kommt. Ja, und dann hast du uns noch was aus dem Straßenverkehrsgesetz mitgebracht.
Ja, ich bin zu schnell gefahren und soll jetzt einen Punkt kriegen. Lieber Onkel, kannst du mir den Punkt nicht übernehmen? Wir melden dich einfach als Delinquent. Das soll hin und wieder mal vorgekommen sein. Diese Lücke im Ordnungswidrigkeitenrecht wird geschlossen. Diese Art der Täuschung wird zukünftig Paragraph 4 klein c Straßenverkehrsgesetz als Ordnungswidrigkeit geahndet mit einem Bußgeld von bis zu 30.000 Euro. Und nein, der Onkel ist, glaube ich, gar nicht so sehr im Fokus des Gesetzgebers, sondern eher gewerbliche Punktehandelangebote, die man halt im Internet finden kann. Und dann, lieber Dietrich, weißt du ja, mein Lieblingsthema ist der Bürokratieabbau. Ich fahnde immer wieder nach tatsächlich relevanten Neuerungen. Und eine, die jetzt diskutiert wird, ist, dass die Anzeigepflichten für Steuerberater nach Paragraph 76e Steuerberatergesetz entfallen sollen. Ich glaube, dass tatsächlich eine relevante Entlastung für Steuerberater darstellen könnte.
Ja, sehe ich auch so. Und dann vielleicht für die Steuerberater unter Ihnen nochmal der Hinweis, wenn Sie eine Berufsausübungsgemeinschaft sind, dann bitte noch bis Ende Januar die entsprechenden Gesellschafterlisten bei der Steuerberaterkammer einreichen. Sie wissen ja, jedes Jahr müssen wir das dann auch machen. Das ist tatsächlich ätzend, man muss es eben einhalten und dran denken. Und von daher, wenn dieser 76e Steuerberatergesetz dann ausfallen, wegfallen sollte, das wäre natürlich toll. Ja. Ja, und damit kommen wir schon zu den Urteilen der Woche. Und ich habe eins mitgebracht, da geht es um Schenkungen. Und es gibt so unterschiedliche Qualitäten bei Schenkungen. Ganz grundsätzlich, wenn wir uns den 7 Absatz 1 Erbschaftssteuergesetz angucken, da wird die Schenkung als freiwillige Zuwendung, als freigebige Zuwendung definiert. Und da haben wir zwei Elemente drin. Einmal, dass dann tatsächlich eine Zuwendung vorliegt. Ich habe also etwas an den anderen gegeben, ohne eine entsprechende Gegenleistung bekommen zu haben. Das ist also dann das Objektive. Die objektive Schenkung und auf der anderen Seite gibt es ein subjektives Element, das Freigebige. Ich muss also auch wollen, dass der andere beschenkt wird. Das habe ich aber nur bei der normalen Schenkung nach 7 Absatz 1 Erbschaftssteuergesetz. Es wird immer wieder durch die Gerichte gesagt, Achtung, zum Beispiel 7 Absatz 7 Erbschaftssteuergesetz, da geht es darum, wenn ich aus einer Personen- oder Kapitalgesellschaft ausscheide und einen Abfindungsanspruch bekomme, der aber unter dem eigentlichen Verkehrswert eines Abfindungsanspruchs liegt, dann haben wir auch eine Schenkung. Und in diesem Fall, das 7 Absatz 7, da wird kein subjektives Element mit rein definiert. Da reicht es schon, wenn ich eben objektiv eine Wertdifferenz habe. Und da haben wir eine Schenkung. Und dasselbe gilt für den 7 Absatz 8 Erbschaftssteuergesetz. Da haben wir es so, dass verschiedene Menschen in der Kapitalgesellschaft beteiligt sind und jemand mehr in diese Kapitalgesellschaft reingibt und damit mittelbar die anderen Gesellschafter bereichert. Auch in dem Fall des 7 Absatz 8 Erbschaftssteuergesetz gibt es kein subjektives Element. Und das hat uns der BFH jetzt nochmal gesagt. Im Kern ging es darum, dass wir verfeindete Brüder hatten und das ist auch im finanzgerichtlichen Verfahren so festgestellt worden, dass sie sich also auf den Tod nicht leiden konnten. Und das Finanzgericht hatte auch noch gesagt, na gut, dann liegt keine Schenkung vor. Da hat aber der BFH gesagt, in 7 Absatz 8 gibt es kein subjektives Element, auch wenn die sich aufs Blut hassen und man sich eben nichts schenken will. Man dachte, das wäre jetzt hier der Verkehrswert, der vereinbart worden ist. Es liegt aber objektiv eine Schenkung vor, weil es eben Wertdifferenzen gibt, dann habe ich eine Schenkung. Und das ist natürlich fatal zwischen Geschwistern. Ich habe nur einen Freibetrag von 20.000 Euro. Alles, was drüber ist, ist dann eben eine Schenkung und wird dann sehr schnell dann eben auch relativ hoch mit der Schenkungssteuer besteuert. Und das sollte man verhindern. Da muss man also in den Fällen immer aufpassen. Das ist das Urteil des Bundesfinanzhofs vom 10. April 2024 zum Aktenzeichen Römisch 2 R22 aus 21. Oh, und jetzt hast du uns auch noch was Schönes mitgebracht, Steffen, genau, was viele von uns wahrscheinlich betreffen wird.
Richtig, so auch mich. Ich habe vor einiger Zeit einen Breitbandanschluss bekommen und dann einen Vertrag unterschrieben. Der Vertrag sieht eine höchst zulässige Mindestbindungsdauer von 2 Jahren vor und soll in Kraft treten mit der Freischaltung des Anschlusses. Einen solchen Fall hatte jetzt der Bundesgerichtshof zu entscheiden, und zwar vor 10 Tagen. Also das ist eine ganz frische Entscheidung. Und hat dann relativ humorlos gesagt, nein, der Vertrag beginnt nicht erst mit irgendeinem willkürlichen Sachverhalt wie der Freischaltung des Anschlusses, sondern, wie wir es alle gelernt haben, mit Unterschrift. So, und das würde in meinem Fall bedeuten, dass die Vertragslaufzeit diese 2 Jahre überschreitet und damit nach § 309 Nummer 9 Buchstabe A BGB unwirksam ist. Nicht der Vertrag, sondern die Befristung. Ich könnte mir also einen neuen Anbieter wechseln, suchen und dann wechseln, wie alle anderen, die einen solchen Vertrag auch haben. Ah, das war das Urteil des BGH vom 8.01.2026 zum Aktenzeichen Römisch 3ZR 8 aus 25.
Vielen Dank. Also das ist ja tatsächlich sehr relevant, weil die ja auch die ganze Zeit durch die Gegend rennen und ihre Verträge unter die Menschen bringen wollen.
Genau.
Ja, dann nochmal ein Urteil vom BFH. Da geht es um die doppelte Haushaltsführung. Bei der doppelten Haushaltsführung ist es so, wenn die jetzt erstmal anerkannt wird, ich habe dann meine Zweitwohnung und oft ist es so, wenn ich dann diese Wohnung bezahle, dass die Mietpreise gar nicht so gering sind. Der § 9 Absatz 1 Satz 3 Nummer 5 Satz 4 Einkommensteuergesetz, in dem Bereich geht es um die doppelte Haushaltsführung, der sagt aber, du kannst nicht unbegrenzt Kosten für die doppelte Haushaltsführung ansetzen. Das Ganze ist auf höchstens 1.000 Euro im Monat gedeckelt. So, und in dem Fall ging es auch darum, dass jemand in Hamburg dann eben seine zweite Wohnung hatte. Er war schon mit den Mietzahlungen bei über 1.000 Euro im Monat, hatte jetzt aber auch noch einen Stellplatz dazu gemietet. Und der Stellplatz, der teilte natürlich das Schicksal der Wohnung. Er ist zur selben Zeit abgeschlossen worden. Natürlich wurde geregelt, wenn du die Wohnung kündigst, dann verlierst du auch deinen Stellplatz und. Die beiden waren also miteinander verknüpft. Und jetzt war die Frage, meine 170 Euro, die ich für diesen Stellplatz noch pro Monat gezahlt habe, fallen die unter diese Deckelung, sodass die dann am Ende wegfallen, weil ich ja mit der Miete schon über 1.000 Euro lag, oder kann ich die zusätzlich als Werbungskosten absetzen? Und da hat der BFH gesagt, na gucken wir doch mal ins Gesetz. Da steht, es geht um Unterkunftskosten. Und so ein Pkw-Stellplatz, das ist keine Unterkunft. Also von daher, solch ein Pkw-Stellplatz kann dann gesondert auch nochmal als Aufwendung geltend gemacht werden und fällt nicht unter diese 1.000 Euro Deckelung des neuen Absatz 1 Einkommensteuergesetz. Das ist das BFH-Urteil vom 20. November 2025 gewesen zum Aktenzeichen Römisch 6 R4 aus 23. Und als kleiner Service nochmal für Sie Hinweise auf 2 weitere Urteile des BFH. Einmal unter diese Deckelung des 1.000 Euro fällt die sogenannte Zweitwohnungssteuer. Ja, also wenn ich dann schon mit der Miete über 1.000 Euro liege, dann fällt die Zweitwohnungssteuer, die kann ich die nicht mehr ansetzen. Das hat der BFH in seinem Urteil vom 13. Dezember 2023 entschieden. Wenn ich dann aber Einrichtungsgegenstände mit Miete, die fallen nicht unter diese Deckelung. Die kann ich also die entsprechende Miete dann auch wieder separat absetzen. Das hat der BFH am 4. April 2019 entschieden. So, und dann nochmal zu zwei wirklich interessanten Urteilen zu dir wieder rüber, Steffen.
Genau, wechseln wir ins Arbeitsrecht. Wie du weißt, mein Lieblingsmetier. Und es geht um den einheitlichen Veränderungsfall. Nur zur Erklärung, ein Arbeitnehmer, der erkrankt ist, hat Anspruch auf 6 Wochen Entgeltfortzahlung. Wenn er während dieser Zeit an einer anderen Krankheit erkrankt, dann verlängert sich diese 6-Wochen-Frist nicht. Erkrankt er erneut an einer anderen Krankheit nach dieser Zeit, könnte er dann ganz normal wieder diesen 6-Wochen-Zeitraum in Anspruch nehmen der Entgeltfortzahlung. Und nun hatte sich das Thüringische Landesarbeitsgericht mit einem Fall zu befassen, wo das, naja, nennen wir es mal so, auf der Kippe stand. Also der Arbeitnehmer war 6 Wochen erkrankt, hatte ein arbeitsfreies Wochenende und nach dem Wochenende kam der neue Krankenschein. Ja, einheitlicher Veränderungsfall, ja oder nein? Das LAG hat gesagt, ja, wir gehen auch hier von einem einheitlichen Veränderungsfall aus, also einer durchgehenden Erkrankung, weil nur ein arbeitsfreies Wochenende dazwischen lag. Aber für eine saubere Trennung muss der Arbeitnehmer zwischen diesen beiden Erkrankungen wenigstens ein paar Stunden gearbeitet haben oder arbeitsfähig gewesen sein. Ob das jetzt eine Klarheit bringt für uns alle in der Anwendung, werden wir sehen. Hier die Revision ist zugelassen. Mal gucken, was das Bundesarbeitsgericht aus diesem Urteil macht. Das Urteil des thüringischen LAG vom 16. Dezember 2025 zum Aktenzeichen 5 SA 154 aus 23.
Ja, und dann natürlich so ein richtiger Kracher jetzt nochmal zum Rausschmeißen am Ende.
Genau, da ist mir nämlich die Spucke weggeblieben. Das LAG Hamburg hatte einen Fall auf dem Tisch, der so, sich so tausendfach jede Woche zuträgt. Ein Schriftstück, in vielen Fällen, so wie auch hier eine Kündigung, wird zugestellt mit Einwurfeinschreiben. Also in meiner Beratungspraxis immer wieder gemachte Tipp. Kein Einschreiben Rückschein, weil da ist der Zugang nicht nachgewiesen, wenn es nicht abgehoben wird, auch feste Rechtsprechung im Arbeitsrecht, sondern ein Einwurf einschreiben. Also wo das Einschreiben in den Briefkasten geworfen wird und der Zustellbeschäftigte das dort entsprechend dokumentiert. Wie hat er das früher gemacht? Er hat also von diesem Schreiben, was per Einwurf einschreiben zugestellt werden soll, ein Label abgezogen, das da wie ein Aufkleber drauf war, hat das auf den Rückschein gepappt, unterschrieben und zurückgeschickt. Das hat also auch dem LAG Hamburg in der Vergangenheit gereicht. Wie läuft das heute? Heute scannt er mit einem Scanner die Einlieferungsnummer ein und unterschreibt dann digital. Das, so das LAG, soll für die Annahme eines Anscheinsbeweises nicht mehr typisch genug sein und damit ist eben kein Anscheinsbeweis für den Zugang dieses Schreibens mehr gegeben. Was machen wir jetzt? Also ein Tipp wäre Postzustellungsurkunde. Das kann man also bei der Post in Auftrag geben, kostet fast 6 €. Da gibt es dann wirklich dann den berühmten gelben Umschlag mit der Urkunde, die dann mit handschriftlich, wohl hoffentlich immer noch handschriftlich ausgefüllt von diesem Beschäftigten, der die Zustellung vorgenommen hat, die dann als Nachweis reicht. Ja, das, wenn auch noch nicht rechtskräftige, Urteil des LAG Hamburg stammt vom 14.07.2025, Aktenzeichen 4 SLA 26 aus 24.
Ja, vielen Dank, Steffen. Das war ja wirklich wieder mal spannend. Und das war's dann auch für diese Woche. Schön, dass du dabei warst. Hat mich sehr gefreut.
Gerne.
Und dann bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.